Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Professor Dagmar Schuller, Expertin für KI-basierte Audioanalyse. Im ersten Teil unseres Gesprächs ging es unter anderem darum, warum Voicebots und Roboter empathisch sein sollten, wie Emotionserkennung anhand der Stimme funktioniert und welche Anwendungsbereiche besonders von KI-basierter Emotionserkennung profitieren. Dieser Teil schließt sich an den ersten Teil an. Wenn Sie also den ersten Teil noch nicht gehört haben, sollten Sie ihn unbedingt zuerst hören. Heute geht es darum, wie KI-basierte Audioanalyse speziell im medizinischen Bereich eingesetzt werden kann und welche Auswirkungen der EU AI Act darauf hat. Viel Spaß beim Hören! Bevor wir jetzt gleich auf den EU AI Act noch mal ein bisschen tiefer eingehen, wir haben ja schon viele Anwendungsfelder im Bereich Gesundheitswesen angesprochen. Du hast schon sehr viele Sachen genannt. Kannst du vielleicht noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, was kann man mit einer Stimmanalyse im Gesundheitswesen machen? Was wird genau analysiert und welche Ziele werden damit verfolgt?
Genau. Also wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, dass wir hier mit psychologisch validierten Modellen arbeiten, um die Merkmale und Zustände zu erkennen, wie es jemandem tatsächlich geht. Mhm. Daneben gibt es aber auch natürlich die klassische Variante, klassisch nenne ich auch noch, der breiteren Stimmbiomarker, die im Grunde genommen hauptsächlich auf die Erkennung und aber auch auf das Verstehen von Dysfunktionalitäten und Anomalien eingehen, die sich aus der biologischen Sprachproduktion ergeben. Mhm. Das heißt tatsächlich, wie kommt bei mir als Mensch Sprache zustande? Das ist etwas, was für uns völlig normal ist. Das haben wir früh gelernt, als Kind schon gelernt. Darüber denken wir auch gar nicht nach. Das ist biologisch aber ein ganz hochkomplexer Prozess. Und das Audiosignal bietet hier sehr viele Möglichkeiten. Denn bei der Produktion von Sprache sind ganz viele Muskelgruppen mit verbunden. Das heißt beispielsweise die Zunge, die Wangenmuskulatur, die Stimmlippen, Stimmbänder, die Brustmuskulatur, die Lunge, die im Grunde genommen, wenn sie eine Beeinträchtigung hat, ja, oder eine Muskelgruppe oder ein Muskel schon eine entsprechende Beeinträchtigung hat in der Schwingung oder Ähnlichem, wie beispielsweise bei Stimmlippen, dann hört man das vielleicht nicht unmittelbar im Ohr, also des menschlichen Ohrs, aber kann es im Algorithmus oder durch den Algorithmus detektieren, weil das Audiosignal einfach Merkmale aufweist, die anders sind. Das Gleiche gilt dafür, wenn man den Bereich der Kognition anschaut, also unser wunderbares Hirn, was eben diese Muskelgruppen steuert. Und wenn ich hier eben entsprechende Beeinträchtigungen habe, dann kann ich diese Muskelgruppen nicht mehr so gut ansteuern. Und auch das ist natürlich detektierbar im Audiosignal. Man stelle sich beispielsweise vor, jemand hat hohes Fieber oder eben, du hattest es schon angesprochen, Demenzerkrankung, Parkinson, eben hier eine kognitive Beeinträchtigung, dann lassen sich bestimmte Wörter, Wortgruppen, Sätze nicht mehr so aussprechen. Bei starkem Fieber spreche ich deutlich monotoner, als ich es beispielsweise tun würde, wenn ich gesundheitlich nicht beeinträchtigt bin. Ich habe einen anderen Rhythmus. Ich habe vor allem beispielsweise ein anderes Sprechpause-Verhältnis. Das hat man bei Covid-19-Patienten sehr stark gesehen. Meine Stimme ist eventuell auch etwas rauer, ja, indem ich eben auch hier physiologisch anders arbeite. Physiologie ist noch der dritte Punkt, den man sich auch anschaut. Allein wenn ich die Luft ansauge und wieder rauspresse und ich beispielsweise einen Tumor im Hals habe, geht diese Luft einen anderen Weg. Natürlich, ergo, klinge ich an dieser Stelle anders. Das heißt, hier haben wir über diese biologische Sprachproduktion sehr viele Möglichkeiten und Merkmale, die wir hier extrahieren können. Und wenn ich von einem Stimmbiomarker rede, dann rede ich meistens nicht von einem, sondern von einer Gruppe von ganz vielen. Das heißt, ein Krankheitsbild ist sehr oft auch damit verbunden, sehr viele von diesen Sprachmerkmalen zu erfassen und damit eben dann eine Wahrscheinlichkeit zu kalkulieren, inwieweit sich hier eben eine entsprechende Anomalie oder Dysfunktionalität tatsächlich ergeben hat. Und wenn ich die eben longitudinal sehe, beispielsweise indem ich zu regelmäßigen Zeiten ein Audiotagebuch führe, dann kann ich das an der Stelle auch besser vom Verlauf her betrachten. Ich kann, natürlich ist das auch eingeschränkt, ich kann kein Fußpilz erkennen, ja, mit Audiotechnologie, aber ich kann zumindest erkennen, wie es jemandem mit und ohne Fußpilz geht. Ja, das geht dann schon, wieder die psychologische Komponente dazu. Und wie gesagt, es ist halt eine Wahrscheinlichkeit, aber man kann hier bestimmte Dinge sehr, sehr gut erkennen. Beispielsweise in der Kombinatorik mit Bewegungsanalyse, gerade weil eben angesprochen bei Parkinson, gibt es normierte Sprachtests, die eben sehr schnell aufzeigen, dass es da Beeinträchtigungen gibt. Und wir haben da von der Firma her eine Plattform entwickelt, die heißt AI Sound Lab, die genau für diese Dinge zuständig ist. Also nicht nur den Stimmbiomarker erkennen, sondern eben auch verstehen. Das heißt, da sind standardisierte, wissenschaftlich validierte Sprachtests vorhanden, die man eben unterschiedlich einsetzen kann in der Kombination. Wir haben ja eine nicht-invasive Methode, die jeder im Zweifel zu Hause auch durchführen kann, kurz und knackig, die eben schon einen sehr guten Aufschluss geben kann über bestimmte Zustände und Merkmale, die sich auch im Zusammenhang mit dieser biologischen Sprachproduktion ergeben. Wir haben beispielsweise mit dem Inselspital in Bern gemeinsam eine Studie auch zur Multipler Sklerose durchgeführt und haben wir beispielsweise auch sehr gute Ergebnisse erkennen können bei dem Erkennen von Multipler Sklerose an sich auf Basis von Sprachtests, obwohl diese Personen ganz geringe Beeinträchtigungen nur aufgewiesen haben. Das heißt, wenn man diese Patientinnen und Patienten auf der Straße sehen würde, sich mit denen unterhalten würde, würde man nicht erkennen, dass es sich hier um Personen handelt, die an Multipler Sklerose erkrankt sind. Der Algorithmus detektiert es aber mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit, als es die 50-50 Wahrscheinlichkeit wäre, die der Mensch an dieser Stelle hat. Und das sind genau diese Punkte, die beispielsweise vor allem einen ganz großen Potenzialbereich abdecken, der meiner Meinung nach noch viel zu wenig betrachtet ist, auch in unserem Gesundheitssystem. Und das ist das Screening, die Vorsorge. Wir fangen an, relativ viel und gute Möglichkeiten zu haben, ab dem Zeitpunkt, wo irgendetwas diagnostiziert ist. Da ist das Kind aber schon sehr oft manchmal in den Brunnen gefallen, ja. Und es wäre manchmal oder in Summe für uns als Menschen, aber auch fürs Gesundheitssystem natürlich deutlich besser, wenn wir relativ früh erkennen würden, da bewegt sich etwas ins Arge oder da entwickelt sich etwas, was ich vielleicht nicht unbedingt brauche, beziehungsweise eventuell noch abmildern oder abwenden kann, wenn ich rechtzeitig darauf reagiere.
Ja.
Und gerade hier braucht es eben eine Technologie, wo keine Laborumgebung da ist, die im Grunde genommen nicht stundenlang den Arzt an irgendetwas bindet, sondern täglich im Alltag fast unsichtbar einfach mitläuft, weil ich ja auch keinen Bias haben möchte, das sind wir wieder beim Thema, dass jemand mit einem Gerät interagiert und sich an der Stelle ganz anders verhält. Ja, also sich normalerweise verhalten würde, weil er gerade eben mit dem Gerät interagiert.
Ich sag mal, der Weißkittel-Effekt, wenn ich zum Arzt gehe.
Genau. Und da ist halt der Punkt vor allem eben auch dieses passive Monitoring. Und da haben wir beispielsweise datenschutzrechtlich wirklich ein enormes Problem bei diesen Geschichten. Und das muss man in diesem Kontext auch anfangen, vielleicht ein bisschen anders zu betrachten. Ja. Und auch den Datenschutz in Summe eventuell anders ein bisschen umzugestalten. Ich weiß, das ist ein dickes Brett, das man da bohrt oder bohren muss, weil wenn es mal eine EU-Regulierung in der einen oder anderen Weise gibt, dann ist die auch gekommen, um zu bleiben, noch viel stärker als irgendwelche Technologien. Und die zu ändern, ist aufwendig und oft nicht unmittelbar im Sinne des Erfinders. Aber tatsächlich hat sich aufgrund des technologischen Fortschritts und gerade mit KI beispielsweise hier sehr viel getan, sodass wir hier wirklich überlegen müssen, ist es sinnvoll, das so zu haben, wie wir es jetzt noch haben, oder müsste man nicht deutlich eine Änderung machen, damit wir eben auch für den Menschen, für die Gesellschaft hier an der Stelle mehr tun oder unterstützend besser eine Lösung haben als das, was wir momentan hier anbieten.
Ja.
Aber wie gesagt, nochmal zurück, in der Medizin kann man wirklich auch sehr gut Monitoring betreiben nach der Diagnose mit diesen Stimmbiomarkern und hat eben eine sehr schöne ergänzende zusätzliche Information an der Stelle. Aber Potenzial ist Screening, also ganz großes Potenzial.
Also Vorsorge. Es ist ja einfach so, dass medizinisches Personal, Menschen, die sich wirklich gut damit auskennen, kann man nicht besonders, also da wird es einen Mangel geben. Es gibt jetzt einen Mangel schon. Man braucht ja schon teilweise Monate, um beim Fachspezialisten überhaupt einen Termin zu bekommen. Und eine Technologie, die sich nahezu beliebig skalieren lässt, kann man eben halt dann auch wunderbar einsetzen, kosteneffektiv einsetzen, um eben halt eine Massenfrühuntersuchung durchzuführen. Welche weiteren Vorteile siehst du denn noch bei der Stimmanalyse gegenüber den herkömmlichen Diagnosemethoden?
Herkömmliche Diagnosemethoden sind ja auch schon sehr gut ausgereift. Die Vorteile von der Stimmanalyse, wie gesagt, sehe ich insbesondere darin, dass sie sehr gut ergänzende Informationen liefern kann, dass sie örtlich und zeitlich und personenbedingt unabhängig ist. Das heißt, ich kann jederzeit an jedem Ort, wenn ich beispielsweise mein Handy mit habe, einen entsprechenden Sprachtest durchführen. Das ist im Grunde genommen eine Flexibilität, die kaum irgendwo sonst lieferbar ist. Ich kann es ergänzen mit anderen Sensoren, wie beispielsweise Video oder Patches oder EKG oder im Grunde genommen habe ich hier sehr, sehr viele Möglichkeiten dazu. Das heißt, es ist kein Allheilmittel, aber man kann wirklich sehr viel schon damit abdecken und hat auch einen sehr kostengünstigen Einsatz an der Stelle. Das darf man aus ökonomischen Gesichtspunkten auch nicht vergessen. Und die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten erlaubt es mir auch, beliebig zu ergänzen. Ja, das heißt, ich kann beispielsweise, wenn ich eine bestimmte Krankheit habe, für die ich sie einsetze, ist das nicht limitiert auf diese eine Krankheit, sondern ich habe ganz viele, die eben sich beispielsweise in der biologischen Sprachproduktion oder in der Psychologie zusätzlich damit äußern. Denken wir beispielsweise eben an Fatigue, klassisches Erschöpfungssyndrom. Ganz schwierig, da sehr unspezifisch in der Symptomatik für Ärztinnen und Ärzte zu erfassen. Gerade eben beispielsweise im Zusammenhang mit einem bestimmten Krankheitsbild, das ich habe. Hier habe ich die Möglichkeit, auch über ein Audiotagebuch die bestimmten Biomarker oder Verläufe sehr gut abzufassen. Denken wir beispielsweise eben auch an Stresssituationen am Arbeitsplatz, an Geräte am Arbeitsplatz. Hier sehr oft beispielsweise eine Standardisierung. Alles muss nach Corporate Identity ähnlich ausschauen. Aber idealerweise hat jeder seinen Arbeitsplatz, der für ihn optimal ist. Ja. Und man könnte beispielsweise diese Technologie auch sehr gut dazu einsetzen. Wir hatten da ein EU-Projekt, um Stressmomente zu reduzieren, indem sich die Geräte am Arbeitsplatz unmittelbar auf diese Person einstellen. Wird natürlich zusätzlich schwieriger mit dem AI-Act jetzt, ja, weil eben beispielsweise Zustandserkennung am Arbeitsplatz verboten ist. Muss man halt mal gucken. Also es gibt immer Vor- und Nachteile bei einer bestimmten Technologie und generell Verbote sind halt immer meiner Meinung nach eine ganz schwierige Geschichte. Aber nun gut, wenn man rein gefahrenorientiert reguliert, dann kommt das halt nun mal so hoch. Und es ist, wie gesagt, vom Vorteil her wirklich, man kann es zusammenfassen, flexibel, kostengünstig, sehr robust mittlerweile. Also das war vor 10 Jahren noch anders, aber mittlerweile ist die Technologie unglaublich robust, zuverlässig, gut erforscht. Das heißt, auch wissenschaftlich sind sehr viele Arbeiten da. Man ist jetzt nicht mehr so auf komplettem Neuland oder Neugebiet, wo man noch nicht wusste, was passiert da jetzt, sondern es gibt sehr viele und sehr gute Referenzen. Es gibt wissenschaftlich international jedes Jahr Challenges, wo man eben auch vergleichen kann, was ist denn gerade State of the Art an dieser Stelle. Das heißt, man hat hier mit sehr viel Transparenz zu tun. Es ist im Grunde genommen ja auch beispielsweise für Zertifizierungsprozesse relativ gut überschaubar und gut dokumentierbar. Das darf man auch nicht vergessen, ja, weil gerade im medizinischen Bereich ist das ein recht wesentlicher Punkt. Und wo ich beispielsweise auch einen sehr großen Einsatzbereich sehe, ist vor allem für DIGAs und TIPAs, für digitale Gesundheitsanwendungen und digitale Pflegeanwendungen, wo man im Grunde genommen unabhängig auch von dem jeweiligen Krankheitsbild mit Stimmbiomarkern sehr viel ergänzen kann. Ob das jetzt beispielsweise ist Adipositas, wo man testet, wie man sich fühlt zusätzlich oder im Grunde genommen, ob sich beispielsweise hier auch durch die Gewichtsveränderung im sprachlichen Bereich oder im Aktivitätslevelbereich Veränderungen gut messen kann oder im emotionalen Bereich, ob das jetzt im Bereich Burnout, Depression ist oder ob das jetzt im Bereich beispielsweise eben Multiple Sklerose ist. Es gibt hier wahnsinnig viele Möglichkeiten und gerade hier kann man das durch diese Skalierbarkeit sehr, sehr effizient einsetzen.
Du hast gesagt, die Verfahren sind inzwischen super robust. Welche Faktoren beeinflussen denn die Genauigkeit der Stimmanalyse?
Im Grunde genommen natürlich die Umgebungsgeräusche. Also wenn wir ein Audiosignal bekommen, dann muss man sich das vorstellen wie so ein Trichter, der runtergeht. Man hat das gesamte Audiosignal. Man hört jetzt mal als erstes, was befindet sich denn da? Ja? An Hintergrundgeräuschen, spricht jemand, singt jemand, tut jemand irgendwas, was ist denn überhaupt im Signal da? Das ist das Erste. Von dem geht es weiter runter, allgemein, was für eine soziale Szene habe ich denn? Sind da mehrere Personen, die sprechen? Ist da nur eine Person, die spricht? Gibt es in der Interaktion irgendetwas, auf was man achten muss? Und dann eben noch eine Ebene tiefer, die individuelle Person. Das heißt, wenn wir arbeiten oder analysieren, haben wir ein extrem interdisziplinäres Feld. Und da muss man sich auch gut auskennen und gut durchnavigieren können. Das heißt, wir haben klassisch die Audiosignalanalyse aus der Elektrotechnik. Wir haben eben die Algorithmik aus der Informatik, kennt mittlerweile auch viele. Aber wir müssen natürlich auch wissen, wie schaut es denn aus tatsächlich eben mit der Linguistik, die Sprachwissenschaft dazu. Wir haben die Phonetik, wir haben dann eben die Psychologie und wir haben die einzelnen medizinischen Bereiche, insbesondere die Neurologie, um eben auch die Ergebnisse entsprechend gut interpretieren zu können. Und wenn wir von einem robusten Modell sprechen, sprechen wir von einem Modell, dessen Ergebnisse generalisierbar sind. Das heißt, im Grunde genommen auf neue Daten sehr gut reagieren und ungefähr gleich gute Ergebnisse liefern wie auf bereits in bestehenden Umfeldern. Wir haben im Grunde genommen sehr große Robustheit gegenüber diesen Störfaktoren, das heißt in der Vorverarbeitung des Audiosignals, ob eben dementsprechend Geräusche, die das Signal beeinflussen könnten, entfernt werden, beziehungsweise diejenigen, die wir brauchen zur Analyse, verstärkt werden. Dementsprechend Qualitätsmerkmale vorneweg, das heißt, wenn zum Beispiel jemand einen Sprachtest durchführt, wird automatisiert getestet, ist das Audiosignal oder die Qualität der Aufnahme überhaupt ausreichend genug, um hier irgendwelche Aussagen zu treffen. Es ist sehr schnell, das heißt, nach ein paar Sekunden fängt die Analyse tatsächlich schon an. Das heißt, wir können in einer Echtzeitumgebung tatsächlich operieren, was es uns natürlich auch ermöglicht, dass wir nicht unmittelbar Daten speichern müssen. Das heißt, wir können in dem laufenden Betrieb tatsächlich ohne Datenspeicherung in Echtzeit die Merkmale extrahieren. Das nennt sich dann Fingerprinting. Das ist natürlich auch für den Datenschutz eine relativ gute Geschichte, weil ich speichern. Ich habe da quasi mein Meta-Ergebnis und komme trotzdem relativ gut auf das Ergebnis tatsächlich hin. Und die Zuverlässigkeit tatsächlich der Ergebnisse, die lässt sich immer wieder sehr gut reproduzieren, auch auf komplett, wie gesagt, neue Umgebungen beziehungsweise eben neue Settings, die wir an der Stelle haben. Und wir haben natürlich auch mehrere Varianten und Methoden, selbst wenn dann im ersten Wurf, sage ich jetzt mal, komplett automatisiert die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie unbedingt verwenden möchte oder brauchen kann, haben wir natürlich Möglichkeiten, um nochmal in der Analyse deutlich tiefer zu gehen. Das heißt, auch hier arbeitet man mit unterschiedlichen Schritten, je nach Aufgabennotwendigkeit, ja, oder des jeweiligen Aufgabengebiets, was man sich anschauen muss. Und das funktioniert an der Stelle extrem gut.
Du hast jetzt eben auch nochmal wieder darüber gesprochen, Datenschutz, Daten, die nicht gespeichert werden müssen. Ja, ich glaube, dass der EU-AI-Act für dich ein wichtiges Thema ist. Du hast schon sehr häufig, bist du darauf eingegangen. Jetzt konkret auf die Anwendung von KI im Gesundheitswesen. Welche Einschränkungen siehst du für diesen Bereich bei der KI-basierten Sprachanalyse? Was ist da besonders problematisch?
Man muss vorneweg eins schicken. Der Medizinbereich ist ohnehin schon sehr stark reguliert. Das hätte meiner Meinung nach hier überhaupt keine zusätzliche KI-Regulierung auf einer breiten, separaten Ebene gebraucht, sondern man hätte die KI-spezifischen Regularien an die bestehende Medizinregulatorik durchaus andocken können. Das hätte in dem Bereich zumindest, glaube ich, vieles einfacher gemacht und eine Doppelregulierung vermieden. Nur gut, also wir haben hier sowieso einen sehr stark regulierten Bereich. Das heißt, hier haben wir nicht so viele zusätzliche Problematiken, die sich in der Anwendung ergeben, weil man ohnehin hier zertifizieren muss. Und per se ist man, wenn man in dem medizinischen Bereich sich bewegt, in der Hochrisikoklasse oder in dem Hochrisikobereich der Pyramide im AI. Das heißt, hier ist man sowieso nicht davor gefeit, alles, was man hier an dieser Stelle macht, tatsächlich eben auch entsprechend zertifizieren zu lassen. Aber wie gesagt, in der Medizin kennt man das ja. Das ist ja nichts Neues. Das ist an der Stelle etwas weniger tragisch. Was tatsächlich eher tragisch ist, ist in der Pragmatisierung der Anwendung, gerade in diesem dynamischen Forschungsbereich dieser Algorithmik. Das heißt, die Unsicherheiten, die sich hier aus der Regulierung insbesondere ergeben, sind einerseits der noch nicht feststehende Zertifizierungsprozess, wenn sich beispielsweise algorithmisch etwas komplett Neues ergeben könnte und man hier im Grunde genommen ein Modell mit gleichen Daten, beispielsweise aber mit einem anderen Algorithmus, nochmal trainiert oder man an den Daten entsprechende kleine Änderungen oder Ergänzungen oder dynamische Anpassungen vornimmt. Hier gibt es noch keine aussagekräftigen Benchmarks oder Vorgaben seitens der Regulierungsbehörden. Es gibt momentan noch gar keine Aufsichtsbehörde in Deutschland zum AI-Act, obwohl er schon in Kraft tritt. Wir haben es ja mit einer Verordnung zu tun und nicht mit einer Richtlinie oder in Kraft getreten ist. Wir haben aber jetzt noch gerade eine Übergangszeit. Das heißt, hier haben wir momentan einen Unsicherheitsbereich, der dringend geschlossen werden muss mit ganz klaren Vorgaben, wie man hier an der Stelle zu handeln hat. Sobald man das hat, ist es an der Stelle, glaube ich, relativ wesentlich, sich eher dem Datenschutzproblem zuzuwenden, weniger als dem anderen Problem, weil, wie gesagt, in der Medizin ist man zertifizierungserfahren, das ist in anderen Industrien nicht so. Für die anderen Industrien wird es wahrscheinlich deutlich schwieriger sein, sich mal mit diesem gesamten Themenkreis auseinanderzusetzen oder mit Firmen, die noch nie in diesem Bereich gearbeitet haben, weil eben KI immer drei Dinge hat, die man beachten muss. A, welcher Algorithmus, B, wie trainiert und Daten. Und wir haben jetzt zwar die Gesundheitsdatennutzungsverordnung, die Abhilfe im Bereich der Daten schaffen soll, aber gerade wenn man in dem Bereich der Präzisionsmedizin oder Individualmedizin mehr machen möchte, ist es ganz unablässig, dass man eben Modelle beziehungsweise eine Basis schafft, wie man mit diesen Daten so umgehen kann, dass man nicht gleich in Gefahr läuft, die Panik zu haben, dass man entsprechende Sanktionen oder Datenschutzverstöße hat, die sich dann ja ganz negativ auswirken können. Und das ist eine deutlich größere Problematik. Und unser Datenschutz ist ja im Grunde genommen auf die Bundesländer verteilt. Ja, und wir haben dann noch Bundesdatenschützer. Das heißt, wenn irgendetwas ist, was in Brüssel sich da tut, hat man eine halbe Klassenfahrt, da pilgern alle nach Brüssel. Kann man machen. Sinnvoll ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, das ist halt gerade in diesem Bereich mit KI etwas, wo man möglichst eine einheitliche gerade Linie schaffen sollte, damit man diese Unsicherheiten im operativen Bereich reduziert. Und gerade bei KI ist auch der Punkt, eine Studie mit 200 Patienten oder 500 Patientinnen und Patienten, ja, dazu muss ich nicht unbedingt ein großes Modell oder einen riesen Algorithmus einsetzen, denn die wirkliche Power entwickelt das tatsächlich erst mit sehr vielen Daten, wie wir es auch bei den Sprachmodellen gesehen haben. Und an die zu kommen, bundesländerübergreifend, in größeren Studien, ist gar nicht so einfach. Und ich sehe die größte Problematik einfach in diesem zu kleinen Ansatz für die Skalierbarkeit und Breite der Technologie, wie sie eingesetzt werden kann. Und das ist eben etwas, wo man, deswegen hatte ich es vorher auch schon gesagt, anfangen muss, die Strukturen ein bisschen umzudenken, um tatsächlich eben auch den Benefit für den Patienten und die Patientin und für die Ärzte und die Ärztinnen zu schaffen, die eben im täglichen Miteinander hier deutlich bessere Instrumente brauchen.
Was wäre deiner Meinung nach eine Lösung, eine mögliche Lösung?
Ja, eine mögliche Lösung wäre ein Umdenken im Bereich des Datenschutzes. Und wie gesagt, wir haben jetzt die Gesundheitsdatennutzungsverordnung, das soll schon mal einen Teil tatsächlich deutlich verbessern, aber es fängt ja beim Bürger selber an. Wie gesagt, der Bürger, sobald es um seine eigene Gesundheit geht, hat anscheinend eine wahnsinnige Panik aufgrund von, da kriege ich ein schlechteres Versicherungsverhältnis oder diverse andere Dinge, Informationen preiszugeben. Auf der anderen Seite postet er alles über sein Leben in Social Media. Also man kann genau sehen, wo man im Urlaub war, ob es das Wetter im Urlaub schön war, ob man sich dort eine neue Handtasche gekauft hat, die neue Nagellackfarbe, die wunderbar in der Sonne glänzt. Und ob man sich einen Sonnenbrand geholt hat. Mit ein bisschen Glück ist auch noch ein gutes Product Placement mit dabei für die eine oder andere Firma, weil man gerade irgendwas neu, eine neue Sonnencreme hatte. Gott weiß was. Also die Leute sind ja sehr offen, ja, wenn es darum geht, ihre Freizeitgestaltung mit den Mitmenschen zu teilen oder auch ihre berufliche Gestaltung mit den Mitmenschen zu teilen. Aber sobald es darum geht, tatsächlich eben Gesundheitsdaten oder Individualdaten hier abzugeben, heißt um Gottes Willen, ja, eine bizarre Angelegenheit. Ich habe mich oft damit auseinandergesetzt, wenn ich einen Vortrag halte oder auch mit meinen Studierenden spreche oder sonst, dass ich gerne mal abfrage, ob die Personen tatsächlich, wenn sie eine App oder irgendeinen Service nutzen, wirklich diese Datenschutzbestimmungen, die da, ich stimme der Datenschutzbestimmung, ja, Häkchen, ja, ob sie sich vom Setzen dieses Häkchens das auch tatsächlich durchlesen, was da drin steht. Meistens, wenn ich 100 Leute frage, zeigen 2 auf und sagen, ja, mache ich. Und wenn ich die 2 dann frage, ja, und verstehen sie die 25 Seiten juristische Feinfühligkeit, die ihnen da zugetragen wird, dann reduziert sich das meistens insgesamt auf 0. Die dann sagen, ja, also manchmal so ganz, dann doch nicht. Also ich habe bis jetzt, sage ich, tatsächlich noch keinen Juristen getroffen, der sagt, ja, ich klicke das selber an und ich habe auch alles hundertprozentig verstanden, was da drin steht und ich weiß jetzt ganz genau, was die Unternehmen hier mit meinen Daten machen. Nein, sondern da geht es tatsächlich halt um die Nutzung dieser App. Und meiner Meinung nach ist es im Grunde genommen deutlich einfacher zu sagen, jeder weiß, was er nicht will. Ja, zum Beispiel, ich will nicht, dass die Daten an die Versicherung weitergegeben werden, weil ich Angst habe, halt ein schlechteres Versicherungsverhältnis zu bekommen. Oder ich möchte nicht, dass die Daten dafür genutzt werden, tatsächlich eben Versicherungsangebote oder Gott weiß was in der Richtung zu erstellen. Ich weiß genau, was ich nicht will. Mhm. Und bei allem anderen ist es mehr eine Grauzone, wo ich sage, ja, eigentlich okay. Und es ändert sich das Bild ja auch ganz dramatisch ab dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich krank werde.
Ja.
Wenn ich gesund bin, hinter mir die Sintflut. Wenn ich krank bin, habe ich ein ganz anderes Bedürfnis und im Grunde genommen ist gerade bei schweren Erkrankungen oder chronischen Erkrankungen deutlich erkennbar, dass die Patientinnen und Patienten sagen, nimm alles, Hauptsache es geht mir besser. Ja? Das heißt, wir haben hier auch eine Dynamik und meiner Meinung nach ist der beste Lösungsansatz, eine Umkehr, eine Art Widerspruchslösung zu machen und sagen, ich will das definitiv nicht. Und wenn du das machst, dann gibt es aber heftige Sanktionen, dann gibt es Haftung. Ja? Bei allem anderen momentan für mich okay. Mhm. Ich möchte mir aber frei behalten oder offen halten, dass ich eben in diesen Kategorien ergänzen kann, weil mein Leben ist dynamisch, das ändert sich auch in bestimmten Arten und Weisen. Und ich möchte eben auch einen Anspruch darauf haben, dass ich meine Daten vollumfänglich für mich jederzeit haben kann im Gesundheitsbereich. Das heißt, ich möchte vielleicht auch meinen Stick haben, meine Karte haben, wo meine Gesundheitsdaten auch wirklich für mich gespeichert sind, dass wenn ich im Urlaub mir meinen Fuß breche, ich meine Karte hergebe und der behandelnde Arzt im Krankenhaus irgendwo auf der Welt weiß, die ist allergisch gegen XY. Mhm. Diese Freiheit hätte ich gerne auch. Ja? Das heißt, ich möchte mehr Verantwortung auf den Patienten und die Patientin mit den eigenen Daten umzugehen. Und ich möchte auch sehr einen großen Lösungspunkt darin gehen, zu sagen, ich möchte definieren können, was ich nicht mag und das ist absolut tabu, aber alles andere, go ahead. Und ich denke, dass wir hier, wenn wir das in dieser Art und Weise umdrehen könnten, wir beide Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Einerseits, dass die Menschen trotzdem ein gutes Gefühl haben, dass ihre Daten geschützt sind, weil sie gerade die Sachen, die sie wirklich nicht wollen, nicht haben und davor auch eventuell einen höheren Schutz kriegen als irgendeine schwammige Beschreibung, wo ich mal klick, ich Stimme zugemacht habe, ohne es zu lesen. Ja. Der Schutz meiner Meinung nach ist so deutlich besser. Und umgekehrt ermögliche ich aber auch eben, dass wir als Europäer datenschutzmäßig im Gesundheitswesen deutlich besser vorhanden sind, deutlich besser als Datenquelle da sind, die es ermöglicht, auch für uns deutlich spezifischer zu entwickeln und im Grunde genommen auch europäische Lösungen deutlich vorantreiben und wir so eine höhere Souveränität kriegen und nicht davon abhängig sind, dass aus anderen Kontinenten die Lösungen für uns entwickelt werden. Also das wäre mein Lösungsansatz an dieser Stelle, den ich ja für sehr pragmatisch halte und sehr gut umsetzbar.
Du hast gesagt, dass das nicht nur in anderen Ländern entwickelt wird oder in anderen, auf anderen Kontinenten entwickelt wird. Wir sehen ja jetzt auch schon die ersten Auswirkungen des EU-AI-Acts in der Richtung, dass Sachen, die entwickelt werden, den EU-Bürgern gar nicht zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und das sind ja nur die Ersten, die das so machen. Und ich mache mir tatsächlich auch Sorgen, dass das eben halt auch bei grundlegenderen Sachen und bei wichtigeren Sachen passiert als nur Social Media, Apple Intelligence oder Ähnlichem.
Ja, also man muss im Grunde genommen sagen, der AI-Hack hat sehr starke oder sehr intensive Sanktionen. Auch vorgesehen sehr umfangreiche Strafen bis zu 7% des Jahresumsatzes. Das ist dann auch für die eine oder andere größere Unternehmung dann auch nicht mehr die Portokasse. Mhm. Und dadurch, dass die Formulierung extrem breit ist, kann Vorteil und ein Nachteil sein. Ja. Wenn ich eine extrem breite Formulierung habe, kann ich an der Stelle sagen, da flutsche ich noch irgendwie durch. Das ist eine Interpretationsfrage. Wenn ich eine sehr enge Formulierung habe, habe ich aber eine klare Vorgabe. Und im Grunde genommen haben wir es ja hier mit einer, wie gesagt, sehr großen Dynamik nach wie vor in der Technologie zu tun. Das heißt, der Zeitpunkt, zu dem das jetzt reguliert wird oder wurde, war meiner Meinung nach noch gar nicht ausgereift genug. Man muss nicht immer überall der Erste sein. Ich muss nicht der Erste sein, der von der Brücke springt. Ich bin ja der Erste, der tot ist. Es kommt immer darauf an, wo will ich denn der Erste sein? Ja? Und es gibt ja dann auch manchmal Stimmen, die sagen, ja, jetzt zieht Kalifornien nach. Wir haben hier den Brüssel-Effekt. Da sage ich auch, Achtung, das muss man schon, das kann man gerne populistisch irgendwo hinschreiben, ist aber de facto nicht so. Also beispielsweise die Transparenzregelungen, was die Daten anbelangt, wird in Kalifornien mit ganz anderen Maßeinheiten gemessen. Man muss an der Stelle sehen, wir haben auch hier ein Code Law, wir haben in den USA ein Case Law, das heißt, hier gibt es deutlich stärkere Orientierung an Referenzfälle, die wir hier gar nicht in dieser Art und Weise so in unserem juristischen System abbilden. Das heißt, wie hier interpretiert wird oder wie hier etwas angewendet wird als Gesetz, ist nicht eins zu eins vergleichbar. Und für den Laien liest sich's dann manchmal aber so, ist aber im Grunde genommen anders. Und während wir hier ein sehr striktes Korsett bekommen haben, das eben, wie gesagt, auch sehr viele mittlerweile große Unternehmen zu Überlegungen anstellt, mache ich das in Europa, riskiere ich das tatsächlich, weil irgendwann mal wird es Präzedenzfälle da geben. Also irgendwann mal passiert da was. Und das wissen die ja alle auch. Mhm. Also sind ja alle keine Novizen am Markt. Tut man sich das an, ja? Oder wartet man, dass tatsächlich eben der geneigte Europäer selber sagt, hey, das ist nicht so gut gelaufen, das hätte ich gerne anders, ja? Und deswegen ist dieses Abwarten hier für uns, glaube ich, auch eine ganz gefährliche Situation, weil wir warten in sehr vielen Dingen schon sehr lange ab, was zum Beispiel den technologischen Fortschritt anbelangt in bestimmten Richtungen, gerade im Bereich der KI, ja? Wir haben exzellente Grundlagenforschung, wirklich Top-Grundlagenforschung, aber in der Translation, um die dann zu angewandter Forschung zu bringen und in die Produkte, da hakt es bei uns wirklich auch noch. Und wir haben nicht die Kapitalpower im Markt, nicht die risikofreudigen Venture-Capital-Geber, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen, die hier diesen Markt auch treiben. Und das sieht man ja auch umgekehrt. Wenn man sieht, dass es in den USA im letzten Jahr haben sich ungefähr 120 Basismodelle entwickelt. In Deutschland hatten wir zwei, jetzt haben wir eins. Und da ist halt im Grunde genommen da immer die Frage, liegt das dann dran, dass man hier in Deutschland oder in Europa sind es ein paar mehr, Frankreich ist da mittlerweile auch sehr stark im Pushen, die haben da eher ein bisschen erkannt, dass man hier ein bisschen liberaler an die Sache rangehen muss. Tun wir uns dann besonders großen Gefallen, wenn wir da nicht mitspielen, ja, sondern abwarten, was denn da von links und rechts kommt. Und löst das tatsächlich dann diese Problematik oder dessen, warum wir diesen AI-Act unbedingt haben wollten. Und das war ja wirklich leider rein gefährdungspotenzial orientiert ausgerichtet. Also Innovation wollte man mit diesem AI-Act nicht fördern, ja. Und ausbalanciert ist es an der Stelle auch nicht. Also er kommt sehr stark aus dieser Gefahrenhaltung rein. Und aus dem Verbraucherschutz, was aber im Umkehrschluss, wenn man nicht weit genug denkt, genau zum Gegenteil führt. Eben fehlende Partizipation, Abhängigkeit von Systemen, die wir nicht mehr kontrollieren können, nicht repräsentiert sein in den entsprechenden Datenbasen, wie wir es bräuchten, um ausreichend gut diese Lösungen auch für uns zu haben. Das sind lauter Faktoren, die eben im zweiten Schritt sich ergeben, dadurch, dass man den ersten verbietet. Und so weit hat man anscheinend nicht gedacht, ja, um das ausgewogen zu machen. Und das halte ich für deutlich gefährlicher, als wenn das eine oder andere Experiment tatsächlich, und das ist bei KI immer so, man hat keine hundertprozentige Sicherheit an der Stelle, vielleicht dann doch einen Schaden anrichtet. Ja? Also wenn man das im Gesamtkonstrukt sich betrachtet, muss man an der Stelle natürlich entsprechend abwägen, aber das Gefahrenpotenzial ist aktuell auch für die Zivilbevölkerung deutlich höher, als es theoretisch sein sollte, weil man ja den Schutz der Zivilbevölkerung damit beabsichtigt hat.
Du bist ja nicht nur ehrenamtlich engagiert, du bist nicht nur in der Wissenschaft unterwegs, sondern du hast auch noch mit einem Unternehmen, die Audiring. Was macht das Unternehmen?
Die Audiring macht das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Wir sind ein B2B-Unternehmen, das Stimmbiomarker-Technologie zur Verfügung stellt. Und das machen wir schon sehr lange. Wir machen das zuerst wissenschaftlich, seit Anfang der 2000er, haben das Unternehmen dann 2012 gegründet als Spin-off der TU München. Und ja, sind hier am Markt sozusagen der Dinosaurier oder der am längsten operierende Anbieter in Europa sowieso, aber auch international, der diese Technologie als erster auch standardisiert hat. Das heißt, bei uns gibt es tatsächlich die Technologie als standardisierte Softwarepakete zu kaufen, um es eben als SDK unmittelbar auf das Gerät zu implementieren, aber beispielsweise auch als Web-API für Volumenlösungen zu nutzen. Wir haben das, wie gesagt, für sämtliche Geräte installierbar, ob das jetzt der Fernseher ist oder der Roboter ist, wo man es eben entsprechend nutzen kann. Wir haben es auch für Virtual Reality und Augmented Reality Umgebungen und haben das kombiniert eben auch mit unserer Studienplattform, wo wir ständig daran arbeiten, mehr Stimmbiomarker zu erkennen, die zu validieren und besser auch zu verstehen, wie sie im Kontext mit unterschiedlichen beispielsweise eben Krankheitsbildern sich ergeben.
Wenn man jetzt daran Interesse hätte, wie kann man euch am besten kontaktieren?
Am besten gerne über die Webseite, über eine E-Mail. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die Webseite ist audiring.com. Also Audiring ist zusammengesetzt ein Kunstwort aus Audio Engineering, Audiring. Mhm. Dann kann man uns kontaktieren. Unsere Plattform AI Sound Lab, das schreibt sich AI und dann Sound Lab, hat auch immer sehr schöne Studien, an denen man auch freiwillig teilnehmen kann. Das heißt, auch wenn man sich als Patient oder Patientin dafür interessiert, beispielsweise an Studien zum Thema Psychologie teilzunehmen oder an Studien zum Thema Krankheitsbilder wie Covid-19 oder Ähnlichem teilzunehmen, kann man das an der Stelle sehr gerne machen.
Vielen Dank, Dagmar. Das war wahrscheinlich die längste Aufnahme und auch die vielseitigste Aufnahme in diesem Podcast. Und vielen herzlichen Dank für die ganzen Erkenntnisse und das breite Wissen.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein konnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.